im 2. Timotheusbrief. Ich lese noch einmal ab Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Schäme dich nicht über dieses Zeugnis des Herrn. Noch meiner seines Gefangenen. Ich habe das heute Morgen ausführen dürfen. Sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der uns errettet hat, also dieser Gott, und berufen mit heiligem Ruf. Das ist also ein heiliger Ruf von Seiten Gottes, hat da stattgefunden, und mit diesem Ruf hat er uns alle berufen, in die Sohnschaft hinein. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Er hat sich das selbst vorgenommen. Und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben, also vor den Zeiten, hat er uns diese Gnade schon bereitgestellt. Jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes oder Retters Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Wie hat er das gemacht? Durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Um diese Ursachen willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das Schöne und Anvertraute gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Paulus stellt etwas ganz Erstaunliches fest in Vers 9. Der uns rettete und berief mit heiliger Berufung, nicht gemäß unseren Werken, sondern gemäß eigenem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben ist. Das ist also eine, aus einer anderen Übersetzung. In diesem Vers sehen wir eigentlich hinter die hintersten Kulissen, wenn man dem mal so sagen darf. Paulus macht an dieser Stelle deutlich, dass es absolut keine menschlichen Ursachen für unsere Berufung gegeben hat. Weder wir noch irgend sonst ein Geschöpf konnte etwas zu unserer Berufung beitragen. Der Vorsatz Gottes und seine Gnade allein waren ausschlaggebend. Das griechische Wort Prothesis, wo es heißt, gemäß eigenem Vorsatz, kann man auch mit Aufstellung wiedergeben. Ich glaube, das deutsche Wort Prothese kommt auch von daher. Also Prothesis ist eine Aufstellung und wird zum Beispiel auch im Zusammenhang mit den Schaubroten im Heiligtum gebraucht. Also vor den Zeiten, vor den äonischen Zeiten, bevor es überhaupt diese Zeitalter gab, die ja Christus schuf, gemäß Hebräer 1,2, hat Gott uns vor sich hingestellt, im Geiste natürlich, und hat uns angeschaut und entschieden, mit denen mache ich meine Heilsgeschichte. Diese, die zum Leib Jesu gehören, die ich berufen habe, das werden die zukünftigen Richter der Welt sein. Das sagt ja der Apostel Paulus den Korinthern im 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Wisset ihr nicht, dass ihr den Kosmos richten werdet? Und wisset ihr nicht, dass ihr sogar die Engel richten werdet? Das heißt, wenn wir dann einmal beim Herrn sind, dann setzen wir uns nicht irgend in einen Liegestuhl und genießen das Paradies, sondern dann kommen ganz gewaltige Aufgaben an uns heran. Wir werden mit Christus, werden wir die Welt richten. Wir haben also zuerst einmal auch eine Richterfunktion. Aber wir werden auch Heilsvermittler sein, denn Paulus sagt, dass wir Erstlinge sind und Erstlinge sind nur immer dann Erstlinge, wenn nach diesen Erstlingen noch weitere folgen. Wir werden Heilsvermittler sein, auf welche die gesamte Schöpfung wartet. Wir wissen das aus Römer 8, 19 bis 21. Ich darf die Verse lesen. Römer 8, 19 bis 21. Die ganze Schöpfung wartet auf etwas, aber unbewusst, nämlich, ich lese ab Vers 19, Römer 8, 19, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet unbewusst, das setze ich jetzt ein, auf die Offenbarung der Söhne Gottes, dass wir geoffenbart werden, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit oder Verderblichkeit unterworfen worden. Das haben wir auch in diesem eindrücklichen Film über die Bienen gesehen, wie sie unter dieser Verderblichkeit leiden. Auf Hoffnung hin, oder besser, auf Erwartung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Warum Gott uns und nicht andere erwählt hat, hängt allein mit seiner wunderbaren Gnade zusammen. Und diese ist immer ein Geschenk und immer eine Gunsterweisung, die nie etwas mit vorangehender Leistung zu tun hat. Eine mögliche Erklärung, warum der Vater uns erwählt hat und nicht andere, die finden wir in 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 27 bis 29. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Das Schwache der Welt, das Schwache, hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit das, was etwas ist, zunichte gemacht wird, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Also, Gott hat sich vorgenommen, es soll sich einmal kein einziges Fleisch rühmen. Also kein Mensch soll einmal sagen können, ich war halt etwas ganz Besonderes und deshalb hast du mit mir Geschichte gemacht. Wir haben ja durch Christus, der in uns wohnt, haben wir ja eine extrem privilegierte Stellung. Wir dürfen nämlich Söhne Gottes sein. Das ist eine unglaublich privilegierte Stellung und die Stellung ist, diese Identität ist größer als jede andere Identität. Und diese privilegierte Stellung kam also nur deshalb zustande, weil Gott bei seiner Analyse vor äonischen Zeiten feststellen musste, dass wir zu den Törichten, zu den Schwachen und Unedlen gehören. Wenn wir also zu den Auserwählten Gottes gehören, dann deshalb, weil wir eigentlich zu den erbarmungswürdigsten Menschen gehören. Das war eigentlich der Grund. Man kann sich das so vorstellen, da ist ein Lehrer in einer Klasse und der Lehrer sagt, ich will mit gewissen Schülern mich ganz besonders beschäftigen. Und da sehe ich, da hat es ein paar Schüler, die haben ganz besonders Mühe. Ja, die kommen nicht so nach. Mit denen muss ich mich besonders beschäftigen, damit die überhaupt mitkommen. Und mit denen arbeitet er dann und diese Schüler schließt er dann auch in besonderer Weise ans Herz. So können wir uns das ein bisschen vorstellen. Gott hat uns gesehen in unserer Schwachheit, in unserem erbarmungswürdigen Zustand und hat gesagt, mit diesen Schwachen will ich Heilsgeschichte machen. Welcher Gläubige kann dann noch sagen oder denken, Gott hat mich erwählt, weil ich etwas ganz Besonderes bin? Man könnte höchstens sagen, Gott hat aus mir etwas Besonderes gemacht, weil ich von Natur aus zur untersten Kaste der Menschheit gehöre. So könnte man das formulieren. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Volk Israel, für das Volk Gottes. Bereits durch Mose ließ Gott seinem Volk Israel sagen, ich lese dazu 5. Mose aus Kapitel 7, die Verse 7 bis 8. 5. Mose 7, 7 bis 8. Nicht, weil ihr mehr wäret als andere Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Seine Liebe war letztlich ausschlaggebend und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Gottes Berufung der törichten, schwachen und unedlen war in den Augen Gottes eine heilige Berufung. Er hat uns mit heiligem Ruf berufen. Immer wenn Gott spricht, immer wenn er ruft, dann geschehen die ganz entscheidenden Dinge. Die Gläubigen, die weltweite Gemeinde Jesu Christi ist eine von Gott herausgerufene Heilskörperschaft. Das griechische Wort Ekklesia, was ja mit Gemeinde übersetzt wird, könnte man wörtlich mit herausgerufene übersetzen. Die Herausgerufene besteht nicht aus einer Institution und es gibt auch keine Kirche oder Freikirche, die von sich sagen könnte, alle unsere Mitglieder, alle Mitglieder unserer Institution gehören automatisch auch zum Leib Jesu. Aber die Glieder des Leibes Jesu sind in ganz vielen Kirchen, Gemeinschaften und Freikirchen verteilt. Ich glaube, Jesus hat seine Gemeinde, die Glieder seines Leibes, in ganz unterschiedliche Gemeinden hineingestellt. Und da gibt es wirklich ganz echte Gläubige in der katholischen Kirche, obwohl ich von der katholischen Kirche als Organisation gar nicht viel halte. Ich habe da meine größten Bedenken und trotzdem glaube ich, dass es da Menschen gibt, die eine ganz lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Ich fahre weiter in Vers 10, lese auch wieder aus einer anderen Übersetzung. Nun aber ist es geoffenbart worden durch das Erscheinen unseres Retters Jesus Christus oder Christus Jesus, der den Tod bleibend unwirksam gemacht hat, aber Leben und Unverderblichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für welches ich eingesetzt wurde als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Der Vorsatz Gottes, den er vor der Entstehung der Schöpfung gefasst hat, also er hat uns ja schon auserwählt vor Grundlegung der Welt, das sagt der Paulus, dass wir auserwählt wurden, bevor die Welt geschaffen wurde. Hat er uns auserwählt? Also der Vorsatz Gottes, der vor der Entstehung der Schöpfung gefasst wurde, wurde also durch das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus offenbar. Seine Heils- und Rettertat auf Golgatha war die Grundlage für die Offenbarung dieses Vorsatzes. Nachdem Christus für uns die Gerechtigkeit erworben hat, das ist ja das Gewaltige. Er hat einerseits unsere Schuld uns abgenommen, hat sie auf sich geladen, hat sie ans Kreuz genagelt, unsere Schuld. Gleichzeitig hat er seine Gerechtigkeit ausgezogen und stellt sie jetzt jedem Gläubigen zur Verfügung. Wir dürfen mit der Gerechtigkeit Jesu Christi bekleidet sein. Und nur wenn wir seine Gerechtigkeit im Glauben für uns in Anspruch nehmen, nur dann können wir auch vor Gott erscheinen. Wenn einer denkt, er könne mit seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen, dann wird er eine böse Überraschung erleben. Nachdem also Christus die Gerechtigkeit für uns erworben hat und uns seine eigene Gerechtigkeit geschenkt hat, konnte auch sein Vorsatz geoffenbart werden. Der Vorsatz nämlich, das Schwache und das Unedle auserwählt zu haben, auf das Gott das Starke zu schauen mache. Der Inhalt der Rettung ist unter anderem das Unwirksammachen des Todes. Jesus Christus hat auf Golgatha den Tod juristisch gesehen unwirksam gemacht. Das heißt, der Tod hat keine Macht mehr. Jesus sind heute die Schlüssel des Todes und des Hades übergeben. Das können wir nachlesen in der Offenbarung. Jesus hält die Schlüssel des Todes und des Hades, das heißt des Totenreiches, in seinen Händen. Er hat jederzeit Zutritt in diesen Bereich des Todes und kann jederzeit Menschen oder Geschöpfe aus diesem Tode herausführen, so wie ihm das beliebt. Dass der Tod bleibend unwirksam gemacht wurde, ist nach wie vor eine Sache des Glaubens. Ein Überzeugtsein von etwas, das man eben nicht sehen kann. Die sichtbare Tatsache, dass der Tod alles erfasst hat, das sehen wir ja mit unseren Augen, das ist augenscheinlich. Nicht nur die Menschen, die Tiere und die Pflanzen sterben, wir sehen ja auch, dass die Gebäude sterben, wir sehen sogar, dass die Sterne geboren werden und sterben. Die Astronomen sprechen davon, dass sogar die Sterne sterben. Es ist also in Bezug auf das Materielle immer eine Frage der Zeit, bis es sterben muss. Und es ist, dass der Tod, dass alles dem Tod geweiht ist, das sehen wir eigentlich mit unseren Augen. Und dass der Tod aber überwunden ist, das können wir noch nicht mit unseren Augen sehen. Das können wir nur im Glauben fassen. Aber schon im Alten Testament heißt es, dass die Liebe so stark ist wie der Tod. Der Tod hat ja eine ungeheure Kraft. Der Tod hatte die Kraft, alles vom Leben zu trennen. Alles ist vom Leben getrennt worden. Er hat alles in seinen Machtbereich hineingebracht. Und jetzt hat die Liebe genau die gleiche Stärke, nur im Gegensatz zum Tod ist die Liebe etwas Bleibendes. Wir wissen aus Offenbarung 21, Vers 4, dass der Tod einmal nicht mehr sein wird, dass der Tod weggetan wird, dass der Tod in den zweiten Tod, den Feuersee, geworfen wird. Der wird einmal nicht mehr existieren. Heute ist zwar der Tod bereits juristisch besiegt, aber für uns Menschen ist das noch nicht sichtbar. Dies wird erst in Zukunft für alle sichtbar werden. Also wir haben gesehen, die Stärke des Todes bestand darin, alles vom Leben zu trennen. Die Liebe hat nun dieselbe Kraft, die Kraft nämlich, alles wieder mit dem wahren Leben zu verbinden. Der Tod ist unwirksam gemacht worden, indem er vom Sieg verschlungen wurde. Das schreibt Paulus im 1. Korinther 15, Vers 54, dass der Sieg den Tod verschlungen hat. Wir haben gesehen, Leben und Unverderblichkeit wurden durch das Evangelium, das heißt durch die frohe Botschaft, durch die Wohlkunde Gottes ans Licht gebracht. Erst durch das Evangelium wurde deutlich, dass es ein wahres göttliches Leben gibt, das Gott uns schenkt, dass es eine Unverderblichkeit gibt, das wurde erst durch das Evangelium sichtbar. Jeder, der dieses Licht hat, und das Licht ist Jesus Christus, kann auch im Geiste erkennen, dass dieses Leben und diese Unverderblichkeit eine Realität Gottes ist. Ohne das Evangelium, ohne die Wohlkunde Gottes wäre dies unmöglich erkennbar. Aber wie alles in dieser Welt hat auch das Nebenwirkungen. Unangenehmerweise hat diese überragende Erkenntnis, dass das Leben und die Unverdänglichkeit ans Licht gebracht wurde, hat Nebenwirkungen, die uns Menschen zuerst einmal nicht gefallen. Paulus wurde damals auch klar, dass dies dazugehört, und darum schreibt er in Vers 12, gerade wegen diesem Evangelium leide ich, jedoch ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich vertraut habe, auch bin ich überzeugt worden, dass er mächtig ist, mein mir Anvertrautes hinein in diesen jenen Tag zu bewahren. Also das, was Gott in uns hineingelegt hat, das Heilsgut, das er in uns hineingelegt hat, das wird Gott auch bewahren auf den Tag Jesu Christi. Wie viele Christen leiden weltweit unter der Verfolgung, und das nur deshalb, weil sie an ihren Erlöser und Befreier Jesus Christus glauben. Es hat mal jemand gesagt, 80% aller Christen weltweit leiden unter Verfolgung. Es gibt mittlerweile so viele Christen auch in den afrikanischen, in den islamischen Staaten, auch in den kommunistischen Staaten, und die werden zu einem ganz großen Teil werden sie verfolgt. Die Verfolgung, die ein Resultat des Hasses ist, geht letztlich auf die Feindschaft zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan zurück. Der Fürst dieser Welt, also Satan, instrumentalisiert viele Menschen für den Hass gegen alles, was Gott auserwählt hat. Also der Hass gegen die Juden ist unter anderem auch deshalb da, weil die Unsichtbarkeit weiß, dieses Volk ist von Gott auserwählt und dieses Volk müssen wir zuerst bekämpfen. Und der Hass gegen die Christen ist vor allem deshalb da, weil die Unsichtbarkeit weiß, das sind die Auserwählten Gottes und die müssen bekämpft werden. Und deshalb schreibt ja auch der Apostel Paulus in Epheser 6, unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern gegen diese Mächte der Finsternis, gegen diese Geisterwelt, dieser Geister der Bosheit. Wir haben einen unsichtbaren Kampf zu führen, und für diesen unsichtbaren Kampf brauchen wir auch eine ganz spezielle Waffenrüstung, die uns ja in Epheser 6 beschrieben wird. Ja?
Wie erfolgt denn die Verfolgung? Meistens doch durch die eigenen Werte.
Ja, also Verfolgung, wenn ich jetzt gerade an die islamischen Staaten, ich meine, wir erleben das ja heute hier auf eine bisschen andere Art, aber jetzt in den islamischen Staaten ist es ja so, dass man dann von der eigenen Familie, von der eigenen Gesellschaft eben ausgegrenzt wird, manchmal sogar auch umgebracht wird. Und bei den Kommunisten ist es ja auch manchmal so, dass sogar die Leute aus der eigenen Familie einem verraten. Also das hängt natürlich dann auch oft mit den Bekannten und Verwandten zusammen. Also bei dieser Feindschaft, die wir auch erleben, teilweise natürlich nicht so schlimm wie in islamischen Staaten, da treffen Geistesmächte aufeinander, die nicht vereinbar sind. Die Christen wurden ja von ganz unterschiedlichen Mächten verfolgt. Ganz am Anfang wurden ja die Christen von den Juden verfolgt. Und diese Verfolgung von Seiten der Juden kam durch eine hartnäckige Ablehnung des vom Gott gesandten Messias zustande. Also weil man diesen Messias einfach nicht, also man sagt, das ist nicht Messias und diese Nazarener, das sind alles Sektierer, diese Christen, die müssen verfolgt werden und Paulus selber oder Saulus war ja selbst so ein Verfolger. Die Verfolger, die Verfolgung der Griechen und Römer, die Griechen und die Römer haben ja dann später auch die Christen verfolgt, die entstammt deshalb, weil die Christen die damals üblichen Verhaltensweisen wie die multikulturelle Götterverehrung, den Ehebruch und die ausschweifende Lebensweise der damaligen Gesellschaft ablehnten. Also die Christen sagten, also wir beten nur einen Gott an und nur in Jesus kann man gerettet werden. Und das war in den Ohren der Griechen eine Torheit, in den Ohren der Juden war es ein Ärgernis. Die Römer haben sich ebenfalls darüber aufgeregt, weil sie ja mehrere Götter angebetet haben. Was die römischen Kaiser damals ganz besonders ärgerte, war die Tatsache, dass die Christen es ablehnten, den Kaiser als Gott zu verehren. Das hat die römischen Kaiser sehr stark geärgert. Heute sehen die kommunistischen Staaten die Christen auch als Bedrohung an, denken wir an Nordkorea, weil sie den oft verbreiteten Atheismus ablehnen erstens und weil sie sich durch die andere Denkart bedroht fühlen. Also die Christen haben ein ganz anderes Denken und die Christen sind nicht so leicht manipulierbar wie eben andere Menschen. Bei denkenden Christen kann man keine Hirnwäsche erfolgreich durchführen. Nordkorea ist dafür ein Paradebeispiel. Das Leid, das den Christen in den Konzentrationslagern Nordkoreas zugeführt wird, ist menschlich gesehen unerträglich. Muslime, die zu Christus konvertieren, werden in weit über 90% der Fälle aus der Familie und aus der entsprechenden Gesellschaft ausgestoßen. In muslimisch regierten Ländern ist es geradezu lebensgefährlich, zum Christentum zu konvertieren. Also wenn in Saudi-Arabien ein Muslim konvertiert zum Christentum, ist das lebensgefährlich. Im christlichen Abendland, in dem wir leben, wird es zunehmend als Ärgernis empfunden, wenn man die Bibel als das von Gott inspirierte Wort bezeichnet und wenn man sich für das praktische Leben an der Bibel orientiert, das wird zunehmend als Ärgernis gesehen. Wir werden das in den nächsten Jahren auch noch vermehrt spüren. Die Ablehnung zum Beispiel gegen die Abtreibung, die Ablehnung der freien Sexualität, oder die Überzeugung, dass man nur durch den Glauben an Jesus Christus wirklich und bleibend gerettet werden kann, wird je länger, je mehr als unzumutbar empfunden. Obwohl es sich bei diesen Dingen um eine freie Meinungsäußerung handelt und kein Christ andere Menschen dazu nötigen sollte, so zu leben, wie er es für richtig hält, wäre es sehr gut möglich, dass auch in unseren Breitengraden wegen dieser scheinbaren Intoleranz eine Verfolgung entstehen könnte. Das wäre auch bei uns nicht undenkbar. Wir sehen, auch bei uns ist etwas im Tun. Die Medien regen sich ja sehr stark auch darüber auf, dass wir bezüglich gewissen Themen eine klare Haltung haben. Das wird je länger, je mehr nicht mehr gutiert. Das Leiden der Christen wird diesbezüglich in den nächsten Jahren noch zunehmen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der seelische Mensch die Dinge des Geistes nicht verstehen kann. Das hat Paulus den Korinthern bereits geschrieben, dass der natürliche Mensch, der seelische Mensch, der Psychikos, wie es im Griechischen heißt, kann diese Dinge des Geistes nicht verstehen. In 1. Korinther 2, 13 und folgende schreibt Paulus deshalb: Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn, wir haben das Denken Jesu Christi bekommen durch den innewohnenden Heiligen Geist. Auch wenn der christliche Glaube zunehmend ins Lächerliche gezogen wird, so müssen wir uns doch nicht schämen, weil das Evangelium, welches aus der Liebe Gottes stammt, eine unübertreffliche Kostbarkeit ist. Nur schon die Tatsache, dass allein das Vertrauen, der Glaube in das Heilswirken Gottes uns elenden Sündern zu einer Gerechtigkeit verhilft, die vor Gott gilt, ist einfach überwältigend. Das unterscheidet ja unseren Glauben ganz, ganz gewaltig von allen anderen Religionen. Bei allen anderen Religionen geht es in irgendeiner Weise darum, dass man durch eigene Bemühungen und Anstrengungen weitergeführt wird und dann irgendwann vielleicht in eine Art Gerechtigkeit kommt, die dann vor Gott einigermaßen zufriedenstellend ist und wo dann Gott sagt, jawohl, du darfst jetzt ins Paradies ein. Oder man erreicht halt irgendwann einmal das Nirvana oder wie die Dinge alle heißen. Man muss sich aber bemühen. Man muss sich anstrengen. Und bei uns ist das etwas anderes. Wir glauben an das, was Gott für uns gemacht hat, was er für uns bereitgestellt hat. Und wenn wir ihm vertrauen, dann wird uns das zur Gerechtigkeit gerechnet und er schenkt uns seine eigene Gerechtigkeit und mit der allein können wir vor Gott bestehen. Und das ist das Einmalige an unserem Glauben. Oder wie herrlich ist doch die göttliche Realität, dass uns Gott durch seinen Sohn von aller Schuld befreit hat. Oder die Tatsache, dass er der Einzige ist, der alle irreparablen Schäden wieder gut machen kann. Er wird einmal jeden Fluch in Segen verwandeln. Im Weiteren ist unser Gott auch in der Lage, aus allen Leiden eine unübertreffliche Herrlichkeit zu schaffen. Ich darf dazu Römer 8, 17 lesen. Römer 8, 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mit leiden, darüber haben wir auch heute Morgen gesprochen, damit wir auch mitverherrlicht werden. Herrlichkeit, Leiden bewirkt Herrlichkeit und eine ganz wichtige Stelle dazu ist auch 1. Petrus 4, 13. 1. Petrus 4, 13. Ich lese ab Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, die hatten damals auch mit Verfolgung zu kämpfen, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, also ihr werdet teilhaftig an den Leiden des Christus, damit ihr auch euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit frohlocken freut. Mag die Menschheit spotten, wir müssen uns weder für die Bibel noch für unseren wunderbaren Gott schämen. Gott hat uns durch das Evangelium und durch den innewohnenden Geist, den Heiligen Geist, darüber habe ich auch gesprochen, ein unschätzbares Gut anvertraut, etwas ganz, ganz Kostbares. Als Christen denken wir vielleicht, dass es kein Problem sein wird, dieses wertvolle Gut in uns zu bewahren, diese Kostbarkeit. Doch da täuschen wir uns. Aus Vers 12 geht deutlich hervor, dass Paulus nur auf die Macht Gottes vertraute. Allein die Macht Gottes kann uns dieses Gut bewahren. Wir können das selber nicht. Wir sind aus uns selbst dazu nicht in der Lage. Und das wird ja immer wieder auch deutlich, zum Beispiel aus der Geschichte, wo Petrus seinen Herrn verleugnet hat. Wir könnten plötzlich in eine Situation hineinkommen, wo wir keine Kraft mehr haben, wo wir eine riesige Angst verspüren und dann mit Petrus unseren Herrn verleugnen und das Gut, das uns anvertraut wurde, einfach ablehnen und sagen, ach, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Jesus erzählt uns in Bezug auf die Endzeit eine ganz interessante Begebenheit und diese Begebenheit möchte ich zum Schluss noch vorlesen und noch einiges dazu sagen. Matthäus 24, Vers 45 bis 51. Hören wir ganz genau, was hier Jesus sagt. Er fragt hier, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat? Also der Herr setzt Knechte über sein Gesinde, das heißt über seine Diener, über sein Haus, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit. Also dieser Knecht soll seinem Haus Speise geben zur rechten Zeit. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Also wenn dieser Knecht seinen Leuten die richtige Speise gibt. Und wir wissen, was mit der richtigen Speise gemeint ist. Die wahre Speise ist das Wort Gottes. Amen, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Jetzt wird aber ein anderer Knecht, wird hier deutlich gemacht oder aufgezeigt. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt. Also das ist auch einer, der auf den Herrn wartet. Ganz interessant. Mein Herr lässt auf sich warten. Der kommt einfach nicht. Und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen. Das wird es geben. Und isst und trinkt mit den Betrunkenen. So wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Jesus erzählt diese Geschichte, nachdem er erklärt hat, dass der Sohn des Menschen zu einer Stunde kommt, in der man es nicht vermutet. Matthäus 24, 44. Die Gläubigen rechnen also zu dieser Stunde, wo er wirklich kommt, nicht mit der Wiederkunft des Herrn. Aber warum das? Sind die Gläubigen dann so abgelenkt? Sind die Gläubigen dann so sehr mit einem Ereignis oder einer Sache beschäftigt, dass sie zu dieser Zeit nicht mit der Wiederkunft des Herrn rechnen? Wir erwarten ja, dass der Herr Jesus bei der Entrückung in die Wolken kommt und er uns entgegenentrückt zu ihm. So wird es uns beschrieben in den Paulusbriefen an verschiedenen Stellen. Aber hier ist es so, dass niemand damit rechnet. Und da stellt sich schon die Frage, von was werden die Gläubigen so sehr abgelenkt, dass sie nicht an eine mögliche Entrückung denken? Ist es ein außergewöhnliches Ereignis? Könnte es eine nie dagewesene Katastrophe sein, so dass die gesamte Menschheit, inklusive allen Christen, wie gebannt auf die Nachrichten im Fernsehen und im Internet schauen? 2001, 11. September 2001, die meisten von euch können sich noch genau an diesen Tag erinnern, da haben wir in die Nachrichten geschaut und alle ganz gebannt auf diese Twin Towers, ja, wie sie dann eingestürzt sind und denken, was passiert jetzt? Ja, man konzentriert sich so stark auf dieses Ereignis, dass man vielleicht in der Gefahr steht, am Wesentlichen, nicht mehr am Wesentlichen festzuhalten, nicht mehr auf das Wort Gottes zu schauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vor der Entrückung noch Dinge passieren, die noch viel gewaltiger sind als der 11. September 2001. Könnte es eine große Katastrophe sein? Wird der Glaube dann so sehr strapaziert, dass sie große Zweifel an der Wiederkunft von Jesus Christus bekommen? Das sind nur einige von vielen Möglichkeiten. Was sicher zu sein scheint, ist die Tatsache, dass die Gläubigen ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken als auf die Wiederkunft Jesu Christi. Vor der Wiederkunft unseres Herrn finden wir auf jeden Fall zwei unterschiedliche Knechte. Der treue Knecht gibt dem Haus Gottes zur rechten Zeit Speise. Das heißt Wort Gottes. Es dürfte dabei relativ klar sein, dass dieser Knecht in der Endzeit unmittelbar vor dem Wiederkommen des Herrn seinen Leuten in der Gemeinde, im Hauskreis, in der Familie, wir müssen hier nicht nur die Gemeinde sehen, kann auch die Familie sein, nähere Umgebung, das Wort Gottes als die wahre Speise austeilt. Er tut dies, obwohl er wahrscheinlich auch sehr stark von den aktuellen Geschehnissen abgelenkt wird. Denn auch der treue Knecht rechnet sehr wahrscheinlich nicht mit der Wiederkunft des Herrn, wie wir das in Vers 44 sehen. Aber er fühlt sich trotz allem verpflichtet, gedrängt durch den Heiligen Geist, das Wort Gottes in seinem Kreis auszuteilen. Trotz aller Ablenkung dient er treu seinem Gott und versorgt die Seinen mit der wahren Speise. Der untreue Knecht, der wartet zuerst auch einmal auf den Herrn. Der wartet auch auf ihn. Vermutlich hofft er immer wieder auf die Wiederkunft des Herrn. Vielleicht erlebt er sogar ein oder mehrere Male eine richtige Euphorie, was die Entrückung betrifft. Doch jede Euphorie und jede Erwartung wird dann enttäuscht. Und diese Erlebnisse führen zu einer großen Frustration und er sagt sich, ach, der Herr verzieht. Das kann noch Jahrhunderte dauern, bis er wiederkommt, wenn überhaupt. Es wäre sehr gut denkbar, dass gerade in dieser Zeit nach etlichen Enttäuschungen in den christlichen Denominationen und in der Welt der Spott über die Wiederkunft Jesu Christi sehr stark zunimmt. Also, es kann sein, dass in der Christenheit wir in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eine Euphorie spüren plötzlich, jetzt kommt der Herr. Und alle sagen, du, einer hat ausgerechnet, dann und dann kommt der Herr. Und dann denken alle, jetzt kommt er. Und dann sind alle gespannt und dann kommt er nicht. Kommt eine Enttäuschung. Und dann vielleicht wieder eine Euphorie und dann kommt er nicht. Und dann kommt eine große Ernüchterung und dann sagen sie, ach, das mit der Entrückung, das müssen wir gar nicht so ernst nehmen. Und dann passiert das, was in 2. Petrus 3,3 steht. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Sie sagen sich, ach, was sollen wir uns auf den Herrn Jesus konzentrieren? Der kommt ja sowieso nicht. Lasst uns das Leben genießen, lasst uns einkaufen und Feste feiern, lasst uns betrinken und mit allerlei Vergnügungen berauschen, lasst uns unterhaltsame Events organisieren und spannende Filme anschauen. Es findet eine Berauschung aller Sinne statt. Es geht hier nicht nur um eine Berauschung durch Alkohol oder Drogen, sondern man kann sich auch berauschen mit allen möglichen Sinnen, ja, mit den Augen, mit dem Gehör, mit allen möglichen Dingen, mit Unterhaltung. Und dann hört man vielleicht die Botschaft, Gott will, dass wir es schön haben und dass wir das Leben genießen. Er will doch nicht, dass wir uns so mit uncoolen Texten wie dem Buch Hiob auseinandersetzen. Und überhaupt, wir sollten aufhören, die Bibel so wörtlich zu nehmen. Wie lange haben wir jetzt schon auf die Entrückung gewartet? Und wie viel Mal waren wir schon davon überzeugt, dass er jetzt kommt? Und jedes Mal haben wir uns getäuscht. Die Entrückung ist nur bildlich und symbolisch zu verstehen. Und alle, die etwas anderes behaupten, die sollte man eigentlich schlagen. Der Spott und die Schläge der untreuen Knechte gegenüber ihren Mitknechten nehmen dann ständig zu. Das Vertrauen der treuen Knechte und Gläubigen wird dann bis aufs Äußerste strapaziert. Bis zum Zerreißen strapaziert. Wahrscheinlich so sehr, dass sie zwar immer noch dem Worte Gottes vertrauen und es in ihrem Herzen bewahren, aber nicht mehr damit rechnen, dass der Herr demnächst kommt. Und dann kommt er. Diese Begebenheit zeigt uns, dass Gott selbst das anvertraute Heilsgut, das er uns geschenkt hat, nur durch seine Macht bewahren kann und auch muss. Wir selbst können das nicht. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns durch dein Wort Orientierung gibst, dass wir wachsam sein sollen, betende Menschen sein sollen, die sich immer wieder an deinem Wort orientieren, die sich nicht ablenken lassen von dem, was in der Welt geschieht. Schenk uns diese Wachsamkeit. Schenk, dass wir am Wesentlichen festhalten, dass wir solche sind, die in deinem Wort die wahre Speise sehen und auch diese wahre Speise weitergeben, da wo wir unseren Verantwortungsbereich haben. Ich danke dir, dass wir durch dein Evangelium, das du uns gegeben hast, unsagbar reich sein dürfen. Ich danke dir jetzt, dass du auch mit uns in diese Nacht gehst und uns alle segnest und bewahrst. Amen. Ja, wer hat noch einen Liederwunsch?
Schluss.
89. Da ist einen Strom.